Hallo hier bei Radio München, herzlich willkommen. Die Maschine wird menschlicher und der Mensch wird zur Maschine. So werden Roboter und Home-Assistenten wie Alexa dem Menschen nachempfunden und von den Menschen auch gerne als solche behandelt. Zugleich wird der Mensch in all seinem Wesen auf Funktionen reduziert. Er hat sich instand zu halten. Die Industrie stellt entsprechende Mittel zur Verfügung. Medikamente, Koffein, Operationen, Sport und alles mit möglichst smarter Erfolgskontrolle. Die Welt der Trans- und Posthumanisten lebt nicht mehr. Das Ungestüme der Natur sei lediglich ein noch nicht durch technokratische Maßnahmen unter Kontrolle gebrachtes Chaos. Manova-Chefredakteur Roland Rottenfußer hat einen Text über die totgesagte Welt geschrieben, der zugleich ein Plädoyer für eine Rückkehr zur lebendigen Natürlichkeit ist. Sabrina Khalil hat eine kürzere Fassung von Die totgesagte Welt für Radio München eingelesen. Die lange Version gibt's im Manova-Magazin.
Wozu natürlich, wenn es auch künstlich geht? Vor ein paar Wochen gingen Kurzfilme des neuen KI-Programms Sora durch die Medien. Nur durch Eingabe einer Textzeile kann das Programm bewegliche Bilder erzeugen, die, bis auf wenige Unfertigkeiten, lebensecht wirken. Unter anderem wurde ein Film mit einer orangefarbenen Katze berühmt, die durchs Unterholz schleicht, im Film ab Minute 047. Die Fälschbarkeit von Bildern nahm mit diesem Programm, das ja laufend verbessert wird, einen enormen Aufschwung. Aber wozu der Aufwand? Es gibt doch genügend Filme von echten Katzen und man muss eigentlich nur vor die Tür gehen, um ein lebendes Exemplar anzutreffen. Ein Grund mag darin liegen, dass echte Katzen in ihrem Verhalten nicht vollständig vorhersehbar und manipulierbar sind. Der Programmierer eines solchen Kurzfilms verleiht über die KI einem animierten Tier eine Macht, die ihm im richtigen Leben nicht zukommt. Eine echte Katze würde nicht laufen, wie ihr Besitzer es will, sondern verhält sich so, wie es ihr beliebt. Eine narzisstische Kränkung für viele Menschen. Die Wirklichkeit neigt dazu, sich den Wünschen der technischen Elite niemals vollständig zu unterwerfen. Also muss sie, da die Elite ihren Anspruch keinesfalls aufgeben will, verändert und manipuliert werden. Außerdem muss man einer künstlichen Katze kein Futter hinstellen, muss ihr Klo nicht säubern. Auch unter hygienischen Gesichtspunkten spricht also alles für das gefakte Lebewesen. Die Stärken der KI im Vergleich zur Natur liegen ganz offensichtlich vor allem in der Kreation künstlicher Welten, also darin, etwas ins Leben zu rufen, was es zuvor nicht gab. Die Schöpfermacht des Programmierers ist dabei fast eine totale. Auch eine 3D- oder Hologrammtechnik liegt ja künftig im Bereich des Möglichen. Aber auch der normale Anwender des Programms, der hierzu nicht einmal technisch besonders brillant sein muss, wird künftig in der Lage sein, Welten zu manipulieren. Delfine, die zwischen Hochhäusern in der Luft schwimmen, auch einen solchen Film hat Sora kreiert. Wir beobachten einen Trend zur Demokratisierung der Schöpfermacht, wenn auch vorerst nur in der virtuellen Welt. Als gefährlich gelten vor allem die Möglichkeiten der Manipulation von Gesicht und Stimme lebender Menschen mittels KI, auch bekannt als Deepfake. Man kann jedem von uns künftig alles in den Mund legen. Bisher brauchte es dafür zumindest technischen Sachverstand sowie etwas Zeit und Geld. Künftig wird buchstäblich jeder jeden faken können. Wir werden es, zumindest medial, mit einer weitgehend gefälschten Welt zu tun bekommen. Man sieht ja zum Beispiel an der berühmten Korrektivrecherche über ein Geheimtreffen von Rechten in Potsdam, wie weit man schon mit einem Fake kommen kann, der keineswegs deep ist. Im Gegenteil, eher flach und leicht durchschaubar. Wir wissen heute um die Segnungen der künstlichen Intelligenz. Kein organischer Gesprächspartner kann es mit dem Konversationsprogramm ChatGPT aufnehmen. Nicht in puncto Geduld und unbegrenzter Verfügbarkeit und auch nicht, was die geschliffene Höflichkeit betrifft, mit der menschliche Kontaktpersonen von der Software behandelt werden. Was die, in Anführungszeichen, Allwissenheit und die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung betrifft, die an den Star Trek-Roboter Data erinnern, ohnehin nicht. ChatGPT hat keine eigenen Bedürfnisse, die denen eines Menschen in die Quere kommen könnten. Das Programm reagiert nie emotional, kann durch nichts getriggert werden, beansprucht nichts für sich selbst. Seine Programmierung erlegt dem Dialog zwar manchmal bestimmte Grenzen auf, im Vergleich zu den oft übererregt agierenden, manisch um ihre eigene Befindlichkeit kreisenden Menschen, ist das Gespräch mit so einem Programm jedoch eine Wohltat. Keine emotionale Aufwallung führt von der Sachebene weg, keine Ungeduld, keine Müdigkeit. Wozu also noch Menschen? Die Frage muss man stellen. Dem Trend, Maschinen immer menschenähnlicher zu gestalten und Lebewesen durch KI zu animieren, entspricht ein gegenläufiger Trend. Lebensformen werden zunehmend als Maschinen definiert, was Technokraten zum Anlass nehmen, sie auch wie Maschinen zu behandeln. Fangen wir mit einem vermeintlich harmlosen Beispiel an: Tiere. In einer amerikanischen Fachzeitschrift für Schweinezüchter heißt es, Zitat, »Vergessen Sie, dass das Schwein ein Tier ist. Behandeln Sie es genauso wie eine Maschine in einer Fabrik. Gehen Sie beim Umgang mit den Schweinen wie beim Ölen eines Gerätes vor.« Das Zitat stammt aus John Robbins' lesenswertem Plädoyer für den Vegetarismus »Ernährung für das neue Jahrtausend«. Fleischproduzenten der Welt haben den Rat der Schweinezüchterzeitschrift beherzigt. Und genau so sieht unsere Welt heute auch aus. Lebewesen ihre Lebendigkeit abzusprechen, hat eine lange und ehrwürdige Tradition. Der Philosoph René Descartes behauptete im 17. Jahrhundert, alle Tiere, nicht Menschen, seien nur geistlose Automaten. Descartes oder die Zeitschrift für Schweinezüchter wären aber niemals so weit gegangen, Menschen mit Tieren gleichzusetzen. Der Unterschied zwischen der, in Anführungszeichen, Krone der Schöpfung und primitiven Lebensformen, die juristisch als Sache definiert werden, bleibt normalerweise gewahrt. Einen Schritt weiter geht der Bestsellerautor Yuval Noah Harari, Mitglied der Entourage von Klaus Schwab. In seinem Klassiker Homo Deus definiert Harari zunächst menschliche Emotionen, schließlich auch die Menschen selbst als Algorithmen. Lassen wir den Denker zunächst selbst definieren, was er unter einem Algorithmus versteht. Zitat: Ein Algorithmus ist eine methodische Abfolge von Schritten, mit deren Hilfe Berechnungen angestellt, Probleme gelöst und Entscheidungen getroffen werden können. Zitat Ende. Algorithmen zerlegen komplexe Vorgänge in kleinere Schritte nach dem Muster wenn, dann oder zuerst dies, dann das. Ein Algorithmus handelt immer genau, wie er muss, also wie es ihm Menschen einprogrammiert haben. Einen freien Willen kennt er nicht, so wie ein Lichtschalter, den sie drücken, ja auch nicht lange überlegt, ob es ihm beliebt, ihrem Befehl zu folgen oder nicht. Hararis Definition eines Algorithmus sagt jedem romantischen Menschenbild explizit den Kampf an. Zitat: Wie Naturwissenschaftler in den letzten Jahrzehnten gezeigt haben, sind Emotionen keineswegs irgendein rätselhaftes seelisches Phänomen, das allein dazu dient, Gedichte zu verfassen und Symphonien zu komponieren. Emotionen sind vielmehr biochemische Algorithmen, die für das Überleben und die Reproduktion sämtlicher Säugetiere von entscheidender Bedeutung sind. Zitat Ende. Der Sachbuchautor entkleidet Emotionen also jeder Rätselhaftigkeit und unterwirft sie dem Diktat sachlicher Notwendigkeit. Menschen sind nicht frei, zu fühlen, was sie fühlen. Ihre Regungen sind aber auch keine chaotischen Vorgänge, die einfach geschehen. Harari beschreibt dann die Schrittfolge beim Kochen einer Tasse Tee mit Kategorien wie sie für Algorithmen gelten. Und er schlussfolgert, Zitat, in den letzten Jahren sind Biologen zu der festen Überzeugung gelangt, dass der Mann, der die Tasten drückt und den Tee trinkt, ebenfalls ein Algorithmus ist. Zweifellos natürlich ein viel komplizierterer Algorithmus als der Getränkeautomat, aber doch ein Algorithmus. Die Algorithmen, die Menschen steuern, funktionieren über Sinneswahrnehmungen, Emotionen und Gedanken. Zitat Ende. Immerhin gesteht er uns also noch zu, komplizierte Maschinen zu sein. Der Autor von Homo Deus betrachtet uns als vollkommen unfrei, weil durch eine zwingende Abfolge manipulierender Signale gesteuert. Als Beispiel wählt er einen Pavian, der eine Banane abpflücken möchte und sich entscheiden muss, ob dieser Akt der Nahrungsbeschaffung wichtiger sei als die Flucht vor einem herannahenden Löwen. Wie die Entscheidung ausfällt, hängt ganz von bestimmten Parametern ab, etwa der Nähe des Löwen oder der Höhe, in der die Banane hängt, woraus der Affe Vorhersagen treffen kann, ob er dem Raubtier noch rechtzeitig entwischen wird. Ein besserer Algorithmus zu, in Anführungszeichen, sein, ist für den Menschen denn auch ein Selektionsvorteil. Zitat. Diese Algorithmen unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle durch die natürliche Auslese. Nur Tiere, die Wahrscheinlichkeiten korrekt berechnen, hinterlassen Nachwuchs. Was wir als Sinnesempfindungen und Emotionen bezeichnen, sind in Wirklichkeit Algorithmen. Zitat Ende. Hier zeigt sich also eine modernisierte Form des Darwinismus. Die natürliche Auslese wird mit der Sprache der Computertechnik erklärt. Aus dem Survival of the Fittest wird das Überleben desjenigen, der mehr als seine Artgenossen wie ein Algorithmus funktioniert. Interessanterweise werden von Harari nicht nur Logik und Rationales, dem Überleben dienliches Verhalten in technischen Kategorien erklärt, sondern speziell auch das, was Menschen am menschlichsten erscheinen lässt, Emotionen. Zitat. Wenn ein Tier ein komplexes emotionales Verhalten zeigt, können wir nicht beweisen, dass dieses Verhalten nicht das Ergebnis eines sehr ausgeklügelten, aber nicht bewussten Algorithmus ist. Dieses Argument lässt sich natürlich auch auf Menschen anwenden. Alles, was ein Mensch tut, also auch über angeblich bewusste Zustände zu berichten, könnte theoretisch das Werk nicht bewusster Algorithmen sein. Zitat Ende. Demnach wäre also derjenige in der Beweispflicht, der behauptet, die Verhaltensweisen von Lebewesen seien nicht Ergebnis eines Algorithmus. Kann man all das ernst nehmen? Schon mancher sah sich getäuscht, der bei den kruden Theorien des Bestseller-Autors meinte, diese seien nicht wirklich so gemeint. Vielmehr gebe er sie aus kritischer Distanz wieder, vielleicht um die Menschheit vor den Gefahren des Transhumanismus zu warnen. Für eine solche Distanznahme gibt es im Text jedoch kaum Anhaltspunkte. Nehmen wir Hararis Ausführungen aber vollkommen ernst, stellen Sie einen gut durchdachten, in Anführungszeichen, Vorschlag für eine transhumanistische Umgestaltung der Gesellschaft dar. Dazu gehört vor allem auch Ihr Totalitätsanspruch. Widerstand ist zwecklos, Sie werden assimiliert werden, sagen die außerirdischen Borg, eine Cyborg-Spezies des Star Trek-Universums. Hararis Version der Borg-Mentalität lautet, Zitat, wie andere erfolgreiche Religionen ist auch der Dataismus missionarisch. Sein zweites Gebot lautet, alles sollte mit dem System verbunden werden, auch die Abweichler, die nicht verbunden werden wollen. Zitat Ende. Diesen strukturellen Anpassungsdruck, der von unseren Mitmenschen als einem Millionenheer von Fußsoldaten des transhumanistischen Eroberungsfeldzuges mitgetragen wird, bekamen alle zu spüren, die einmal versucht haben, ohne Smartphone zu leben. Alle sollen verbunden werden, auch die, die dies nicht wollen. Das Recht der Gemeinschaft der Angeschlossenen auf das Individuum ist demnach wichtiger als der Schutz des Einzelnen vor der Vereinnahmung durch das Kollektiv. Im Zentrum der durch westliche Werte geprägten Zivilisation triumphieren also derzeit Ideologien, die man normalerweise nicht als typisch westlich ansieht. Statt des Individualismus herrscht der Kollektivismus, statt des Pluralismus die Gleichschaltung, statt der Freiheit extremer Anpassungsdruck. Ein Gemeinwesen kann noch so demokratisch konstituiert sein, wo der Data- oder Dataismus das Arbeits- und Freizeitverhalten dominiert, herrscht ein gleichschaltend vereinnahmender Totalitarismus. Herrische Diener. Gefährlich am allgegenwärtigen Digitalisierungswahn ist nicht die Tatsache, dass Gerätschaften und elektronische Systeme als Freizeitangebote zur Verfügung gestellt werden. Bedenklich ist vor allem der Macht- und Totalitätsanspruch, mit dem das Neue über uns herfällt. Was Diener des Menschen sein sollte, gebärdet sich zunehmend als sein Herr. Was von Menschen erschaffen wurde, soll jetzt helfen, diesen quasi neu zu erschaffen. Auch im Werk von Klaus Schwab, dem Chef des World Economic Forum, zeigt sich ein Geist übergriffiger Absolutsetzung der eigenen technikverliebten Marotten. So in seinem Buch »Die vierte industrielle Revolution«, womit letztlich die Verschmelzung von Mensch und Technik gemeint ist. Es fällt auf, dass für Klaus Schwab der Fortschritt als Subjekt der Weltgeschichte fungiert, der Mensch demgegenüber als das Objekt, über das verfügt wird, was auf rätselhafte Weise längst beschlossene Sache ist. Es stimmt, dass neue Technologien bereits durch ihre Existenz in gewisser Weise vollendete Tatsachen schaffen. Schwabs Reaktion auf die damit verbundenen Herausforderungen ist allerdings, dass er Innovationsopportunismus als die einzige zukunftsfähige Haltung der Verbraucher propagiert. In gewisser Weise programmiert in Schwabs Vision die Technik ihren Menschen um. Also nicht nur einzelne Verhaltensweisen, sondern ihn selbst in seinem Wesen. Zitat: Die vierte industrielle Revolution verändert nicht nur, was wir tun, sondern auch, wer wir sind. Ihre Auswirkungen auf den Einzelnen sind vielfältig und betreffen unsere Identität und ihre vielen verwandten Facetten. Unsere Privatsphäre, unsere Vorstellungen von Eigentum, unser Konsumverhalten, Arbeit und Freizeit, Karriere und Kompetenzentwicklung. Sie beeinflusst, wie wir andere Menschen kennenlernen und Beziehungen führen, die Hierarchien, von denen wir abhängen, und unsere Gesundheit. Früher, als wir denken, könnte das zu Formen menschlicher Weiterentwicklung führen, die uns das Wesen der menschlichen Existenz in Frage stellen lassen. Zitat Ende. Demokratietheoretisch könnte man dazu anmerken, es könne nicht angehen, dass aus einer Technik-Elite heraus ein neuer virtueller Zwingherr kreiert wird, der sich über das demokratische Subjekt, den Bürger, stellt, ohne von ihm jemals in eine solche Position gewählt worden zu sein. Allerdings gab es eine solch dominante, den menschlichen Alltag und seinen Geist verändernde Rolle neuer Technologie schon lange vor Smartphone und KI. Die Dampfmaschine, das Automobil, der Fernseher, die ersten PCs, das Internet waren solche Werkzeuge. Helfer, Tyrannen und Suchtfaktoren zugleich. Bei diesen frühen Entwicklungen gab es allerdings noch immer eine sichtbare Trennung zwischen dem Benutzer, dem Menschen, und dem Benutzten, dem Gerät. Heute verschwimmen diese Unterschiede und wir entwickeln uns zu Cyborgs, selbst wenn wir vorerst nicht so hässlich aussehen wie die Borg in Star Trek. Klaus Schwab führt weiter aus, Zitat. Die Menschen sind immer enger mit Geräten verbunden und diese Geräte verbinden sich immer enger mit ihrem Körper. Geräte werden nicht mehr nur mitgeführt, sondern in den Körper implantiert. Sie dienen der Kommunikation, der Ortung, der Verhaltensüberwachung und medizinischen Zwecken. Implantierte Geräte dürften auch dazu dienen, Gedanken, die üblicherweise verbal kommuniziert werden, durch eingebaute Smartphones zu übermitteln und potenziell nicht zum Ausdruck gebrachte Gedanken oder Stimmungen durch die Auswertung von Gehirnwellen und anderen Signalen zu erfassen. Zitat Ende. Diese Technologie ist also nicht nur wegen des Suchtfaktors und eines eventuell auf Verweigerer ausgeübten Gruppendrucks gefährlich, sie kann auch dem Staat als Instrument für eine zuvor nicht gekannte Überwachungs- und Manipulationsinfrastruktur dienen. Was die nicht zum Ausdruck gebrachten Gedanken und Stimmungen betrifft, so könnten die Geräte Politikern mit der Mentalität von Nancy Faeser, Lisa Paus und Thomas Haldenwang dazu dienen, sich anbahnende, den Staat delegitimierende Gemütsregungen ihrer Bürger auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle aufzuspüren und zu ahnden. Und dies lange, bevor sie sich in Wort und Tat klar manifestiert haben. Die Analyse von Gehirnwellen könnte Gedankenverbrechen mit einer Präzision erkennbar machen, die nicht einmal mit einer entwickelten Gesichtserkennungssoftware möglich ist. Die idealistische Volksliedzeile »Die Gedanken sind frei« wäre somit historisch überholt. Solche politischen Bestrebungen passen zu einem Großprojekt, das ich schon in meinem Artikel »Das lästige Leben« zu analysieren versucht habe. Es geht darum, lebendige Strukturen Toten immer ähnlicher zu machen und den menschlichen Geist schrittweise an die Funktionsweise einer Maschine anzunähern. Intendiert ist ein Mensch-Maschine-Mischwesen. Wozu das Ganze? Leben krankt aus Sicht von Machteliten an einem Manipulierbarkeitsdefizit. Man kann es nicht vollständig vorhersehen und beherrschen. Tote Materie dagegen hat kein Bewusstsein. Man möchte sich des Leblosen zwar bedienen, nicht aber etwas Lebloses sein. Angestrebt wird also eine Existenzform, die die besten Eigenschaften der Daseinsformen lebendig und tot auf sich vereinigt. Der lebende Tote, jedoch ohne den Ekelfaktor, der uns in Zombiefilmen so abstößt. Im Gegensatz zu solchen Horrorvisionen ist der lebende Tote des transhumanistischen Zeitalters etwas sehr Steriles. Von innen gesehen ist er von jedem Leid, also auch von der Qual der Wahl, befreit. Von außen, aus der Perspektive der Macht gesehen, ist er unbegrenzt programmier- und steuerbar. Die ideale Lösung wäre somit der in die intelligente Maschine hochgeladene menschliche Geist. Solange dies technisch jedoch noch nicht machbar ist, wird angestrebt, dem Menschen immer mehr Maschinenartiges als Accessoire und, womöglich, als Implantat hinzuzufügen. Je weniger sich ein Mensch infolge psychischer Abhängigkeit von einem Apparat, derzeit meist dem Smartphone, trennen kann, desto mehr nähert er sich, auch ohne dass dafür ein operativer Eingriff nötig wäre, dem Cyborg an. Freiheit als Digitalisierungsbremse. Der Weg, den die Eliten derzeit beschreiten, besteht eher darin, den Menschen mental an die Maschine anzunähern. Angestrebt werden automatisierte Gedankenverläufe, die denen von Algorithmen gleichen. Wenn ich dies tue, geschieht das, als nächstes tue ich Folgendes. Je mehr diese Abläufe standardisiert und vorhersehbar sind, desto mehr reagiert der Mensch maschinenhaft. Ein solcher Algorithmus kann uns zum Beispiel einprogrammieren, wann immer ich einen Supermarkt betrete, setze ich eine mitgebrachte Gesichtsmaske auf. Oder wann immer ein Vorgesetzter stillgestanden ruft, richte ich meinen Körper gerade auf, stelle meine Beine eng zueinander, drücke die Knie durch und lege meine Hände an den Oberschenkeln an, wobei mein Gesichtsausdruck regungslos und mein Blick gerade ausgerichtet bleibt. Ein weiterer solcher Algorithmus wäre, wann immer ich einen Strafzettel oder einen Steuerbescheid erhalte, eile ich an mein Notebook, öffne meine Online-Banking-Funktion und überweise die geforderte Summe auf das angegebene Postfach. Ein solches Verhalten erscheint uns heute selbstverständlich. Es ist aber dabei zu bedenken, dass man kein Mensch sein muss, um es auszuführen. Im Gegenteil sind typisch menschliche Reaktionen wie Trägheit, Stolz, Selbstbehauptungswille und so weiter aus Sicht der Programmierer eher störend. Sie verhindern, dass das Befohlene mit dem am Ende Ausgeführten vollständig zur Deckung kommt. Eine Glühbirne weigert sich auch nicht, hell zu werden, wenn sie einen Lichtschalter betätigen, es sei denn, die Birne ist kaputt. So gesehen ist Ungehorsam ein spezifischer Defekt, dessen Auftreten man minimieren kann, indem man menschliches Verhalten dem von Maschinen schrittweise annähert. Auf der politischen Ebene entspricht dies der Vertreibung der Freiheit aus der menschlichen Gesellschaft. Der Mensch soll zur technischen Marionette werden, analysiert der Naturphilosoph Jochen Kirchhoff. Zitat: Wozu Freiheit? Wozu Selbstbestimmung? Wozu all das, was den Menschen früher belastete? Er soll so umgebaut werden, dass er ohne allzu großen Aufwand gesteuert werden kann von den Herrenmenschen und die Damen nicht zu vergessen, der digitalen Konzerne und der Kathedralen der abstrakten Macht, die sich geistig schon abgesprengt haben vom Lebendigen und nun dabei sind, es dauert noch etwas, nur Geduld, dieses Lebendige in Gänze oder fast in Gänze zu eliminieren, geistig und physisch. Das ist Nihilismus pur, der Wille zum Nichts, wie Nietzsche sagt. Zitat Ende. Angestrebt wird also eine mentale, nicht physische Cyborgisierung von uns allen. Der härteste Gegner solcher Bestrebungen ist somit das Chaotische in uns, das Unerwartete, scheinbar Willkürliche, das ohne erkennbare Ursache und auch ohne Rücksicht auf mögliche Folgen einfach Geschehende. In einer politischen Sprache ausgedrückt entspricht der nicht algorithmenhaft funktionierende Mensch dem Ideal der Freiheit, der zum de facto Algorithmus umerzogene dagegen der Unfreiheit. Auf der Ebene der psychologischen Verhaltenssteuerung ist die Gehorsamsdressur das, was der Programmierung von Maschinen am nächsten kommt. Je weniger Ausnahmen es bei der automatisierten Aufeinanderfolge von Befehl und Gehorsam gibt, desto mehr gleicht der Mensch der Maschine. Umgekehrt gilt, die Ausnahmen, die in Anführungszeichen Schwächen und Unfertigkeiten, auch die partielle Unlust oder das bewusste Aufbegehren, machen den Menschen erst zum Menschen. Als Fazit: Im Ungehorsam ist das Leben, im Gehorsam der Tod. Daraus folgt, dass Machthaber Untergebene bevorzugen und heranzuzüchten versuchen, die in einem sehr hohen Grad eigentlich Tote sind. Die Welt nicht tot, nur tot gesagt. Aus heutiger Sicht könnte die gottähnliche KI nicht einmal einer Katze Leben einhauchen, würde kläglich scheitern an dem Projekt, Bewusstsein oder Liebe zu erschaffen. Allenfalls könnte sie mit Sora das Abbild einer Katze programmieren, aber wer weiß, vielleicht denke ich viel zu eng, ausgehend von den heutigen technisch beschränkten Möglichkeiten. Wäre die technische Elite nicht sogar größer als Gott? Insofern nämlich, als sie nicht nur wie Gott sein könnte, sondern sogar einen Gott erschaffen hätte? In einem solchen Fall wäre sie Schöpferin des Schöpfers. Gott nicht als der Vater, sondern Gott als der Sohn. Freilich wird einem bei solchen Gedanken schwindlig. Wir können uns damit trösten, dass der ganze Albtraum vielleicht nur Schall und Rauch ist, weil wir eben nicht wirklich in einer toten Welt leben, nur in einer totgesagten. Es gibt ein wunderbares Lied dazu, Totgesagte Welt von Max Prosa, das nicht nur sehr warmherzig und mitreißend ist, sondern uns auch ein Stück von unserer Selbstbestimmung zurückgibt. Sie wollen totale Kontrolle über das, was sich bewegt, über das, was in uns lebt. Die verlorenen Poeten bringen Hass in eine Form und bald wird es zur Norm. Manchmal bleibt nur die Enklave der eigenen Fantasie, denn dorthin kommen sie nie. Tragt nur euer Leben in die totgesagte Welt. Wir haben uns lang genug verstellt.
Sie hörten Roland Rottenfußers Text »Die totgesagte Welt«, der zunächst in ausführlicher Fassung bei Manova erschienen war. Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich glaube, Leben will leben. Es ist nur partiell klein zu kriegen. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio München. Ciao, Servus.